Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute wieder mit einem Promi, Michael Trautmann. Herzlich willkommen.
Erik, vielen Dank.
Ich muss mal
jetzt schon rot. So rot wie dein geiles Shirt.
Ja, schön, geiles Shirt. Schade, dass das hier kein Videoformat ist, aber ich finde mein Shirt auch wirklich sehr gelungen.
Super.
Vielen Dank dafür. Aber du siehst auch wirklich gut aus. das ist so schwer, mit dir auch mal ernst zu bleiben. Aber stimmt gar nicht. Mit dir kann man auf jeden Fall auch in die Tiefe gehen. Das weiß ich jetzt schon. Wir werden darüber sprechen. Ich habe mir so für mich so mal eine Überschrift gemacht. Die sieben Leben des Michael T. sind aber, wobei ich weiß gar nicht, ob das sieben, vielleicht sind das ja, hoffentlich sind das ganz, ganz viele und ganz abwechselnd. Aber die meisten kennen dich als, ich glaube, den neueren Fame hast du als Podcaster gewonnen. Du bist eigentlich Werber. Also zumindest ist das so meine Wahrnehmung, dass du mit der Werbung gestartet hast. Du bist auf jeden Fall Unternehmer, warst aber auch mal ein Corporate als, wie war dein Titel? Global Head of Marketing bei Audi. Sehr ordentliches Unternehmen, denke ich. Also allein das sind ja schon mal 3 bis 4 Leben.
Es gab davor noch 2 weitere. Also ich habe in der Tat, mein erster Beruf war Universitätsassistent und habe promoviert
im Marketing. Im Marketing?
Genau.
Nicht in Philosophie oder Geschichte?
Und interessanterweise über ein Thema 1993, was damals wenig Leute verstanden haben, dass ein Betriebswirt über Ökomarketing promoviert.
Oh, 93.
Gab ein, zwei, drei vielleicht, die das vor mir gemacht haben, aber bei mir noch nicht. Und alle haben mich dann gefragt, ob ich zu Greenpeace wollte. Ich dachte, nee, ich wollte eigentlich dieses Wissen in die Wirtschaft bringen und habe irgendwie Lust, der Wirtschaft zu helfen, nachhaltiger zu sein, aber das war zu früh. Und bin dann Unternehmensberater geworden. Und das war noch vor der Werbezeit. Also ich bin eigentlich als Unternehmensberater so geprägt worden.
Verrückt. Deine Frage in eurem Podcast, mit der du die Intro machst, ist, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Oh fuck, das kann jetzt nicht sein, dass du mich mit meinen eigenen Waffen
verrückt
schlägst. Okay, ich versuch's mal zu sagen. Ich bin Sohn von Beamten. Mein Vater war Marineoffizier, meine Mutter Lehrerin. Und meine Eltern hatten beide für mich subtil vorgesehen, dass ich Arzt werde. Das haben die mir nicht gesagt, aber die haben in ihrem Freundeskreis 2 Ehepaare gehabt, wo die Männer Ärzte waren, und das waren so die Hauptanspielstationen. Mit denen haben wir wahnsinnig viel Zeit verbracht. Wir durften da am Wochenende schlafen, die hatten immer große Häuser, tolle Kinder, und irgendwie war das so die Role Models, diese beiden Familien. Und bei mir entstand so dieses Gefühl, ach, ich glaube, ich muss Arzt werden. Durch ein Sanitätspraktikum, was ich als Sanitäter bei der Bundeswehr gemacht habe, oder ein Krankenhauspraktikum, ist mir dann sehr schnell bewusst geworden, dass ich dafür nicht geschaffen bin. Hatte noch 2 andere wirre Pläne. Der eine war, Lufthansa-Pilot zu werden. Kommt vielleicht so ein bisschen von diesem Fernweh, was mein Vater als Marineoffizier, der ist 20 Mal um den Erdball gefahren mit dem Kriegsschiff und dann noch 2-mal mit dem Segelboot, also hat so Weltumsegelungsregatten gemacht. Das war auch so ein bisschen, ohne dass er jemals gesagt hat, mach doch sowas Ähnliches. Und das Dritte, das war, glaube ich, das Einzige, was aus mir selber herauskam, war, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas mit Werbung. Und da ich mich null auskannte, niemand in der Familie oder im Freundeskreis meiner Eltern da irgendwie tätig war, habe ich mir so vorgestellt, es müsste doch Menschen geben, die zwischen den Kreativen, ich kannte das Wort Kreative nicht, die sich das ausdenken, und den Kunden oder diesen Unternehmen, die diese Werbung brauchen, wer dazwischen vermittelt. So der Beruf des Kundenberaters, Kontakters. So. Und dann habe ich angefangen, während meiner Bundeswehrzeit da so zu recherchieren, als ich dann also Lufthansa-Test im letzten Test im Vollsimulator zum Glück rausgeflogen bin, gemerkt habe, Arzt wird es nicht. Dann gemerkt, für mich vielleicht ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing, dass das der richtige Einstieg ist. Und dann habe ich eigentlich mein Leben lang immer opportunitätsgetrieben Entscheidungen getroffen. Also ich habe in der Uni in Augsburg mich für eine Promotion entschieden, weil meine damalige Freundin, heutige Frau, noch nicht mit ihrem Studium fertig war und weil mich der Lehrstuhl fragte, ob ich Lust hätte zu promovieren. Dann habe ich mich beworben bei verschiedenen Unternehmensberatungen, für eine französische entschieden, die hieß Bossard Consultants, die war so das Roland Berger aus Frankreich, aber eben sehr junge, coole Typen, Ex-McKinsey und BCG-Berater, die es in Deutschland aufgebaut haben, die mich sehr damit gelockt haben hier bei uns. Wir arbeiten auch hart, auch viel, aber wenn hier in München, es war in München, wenn hier Schnee ist und du Bock hast, am Freitag Skilaufen zu gehen, ist am Freitag Skilaufen und dann arbeitest du halt am Samstag oder Sonntag. Und du musst ja auch nicht bleiben, bis der Partner das Licht ausmacht. Und die hatten damals schon ein Motto, was heute Business Punk nutzt, Work Hard, Play Hard. Das war eine coole Zeit. Und dann aber immer wieder Leute haben mich quasi gefragt, ob ich wechseln möchte. Und das war, na, irgendwann hat mich dann der André Kemper, langjähriger Kollege bei Spring und der Kobi, gefragt, wollen wir nicht eine Werbeagentur gründen? Da war ich gerade bei Audi, CMO geworden. Und mir ist das sehr spät bewusst geworden, dass ich eigentlich immer nur das gemacht habe, was andere Leute mich gefragt haben. Und auch ja, kann man ja mal machen. Also dieses Selbstbestimmte habe ich eigentlich erst, lebe ich erst so seit 5 Jahren, würde ich sagen.
Recht? Wie, darf ich fragen, wie alt du jetzt bist?
55.
Okay, interessant. So.
Ist nicht zu spät.
Ja, ne, gerade so vielleicht die Lebensmitte, man weiß es ja nicht. Ne? Ja. Wenn man das wüsste, ist vielleicht ganz gut so. Die, du warst auch bei Springer Jacobi. Ich habe die Werbung erst viel später entdeckt. Ich kenne sie, glaube ich, bin immer noch dabei, sie so ein bisschen zu entdecken. Hoffentlich nicht zu spät. Die, das war doch so ein bisschen noch die Spätausläufer der Mad Men in Deutschland,
ja,
oder?
Ja, das war eindeutig so. Wobei Springer der Kobi nicht so wie Mad Men war, also wurde also nicht Zigarre geraucht, ne? Wobei ein paar haben auch Zigarre geraucht. Aber es war auf jeden Fall, das war so ein, als ich da das erste Mal auf einer Geschäftsführer-Retreat war, habe ich gedacht, das ist irgendwie wie Internat für Erwachsene. Es war ein sehr cooles Miteinander, sehr wertegetriebenes Unternehmen, unfassbar klare Prozesse. Also die beiden, also Reinhard Springer und Konstantin Jacobi, haben eigentlich in unserer Branche New Work gemacht, als das Wort noch nicht existiert hat im deutschen Sprachgebrauch. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit, ganz tolle Firma und ich hatte da erst die Verantwortung für den größten und wichtigsten Kunden, Mercedes, und ein Team von 150 Leuten, die da involviert waren. Mega Aufgabe und eine Zeit, wo Awards gewonnen wurden und die Marke wirklich gestrahlt hat. Und ja, es war eine mega Zeit und durfte dann noch ein Network aufbauen in ein paar europäischen Ländern und bin dann, ähnlich wie mein späterer Partner André Kemper, so gegangen auf dem Höhepunkt. Ich sage jetzt nicht, weil ich gegangen bin und weil André gegangen sind, ist es danach bergab gegangen. Das ist sicherlich eher andere Gründe, aber dann ist es mit der Firma leider bergab gegangen. Also Erklärung für mich vielleicht, zu starker Fokus auf den beiden größten Kunden, Mercedes und Telekom, die da hintereinander verloren gingen. Und vielleicht ein nicht so ganz kluges Earnout-Modell. Also was fast eher so einer Private-Equity-Logik, Firma kaufen, Schulden in die Firma reinlegen und ein Durchschnitts-EBIT auf die nächsten Jahre projizieren. Wenn der nicht funktioniert, dann geht's in die Knie. Und so eine Mischung aus dem war das dann. Ja.
Die alte Agenturwelt, wenn ich da so drauf gucke und die Geschichten jetzt alle höre, ne, ich bin als Späteinsteiger und insbesondere, ich bin ja mehr auf der Media-Seite gebaut, wenn überhaupt, und versuche mir noch so diese alte Welt der Kreativagenturen von früher so ein bisschen zu erschließen, um zu gucken, was man daraus lernen kann, weil viele dieser Gebilde, die heute noch leben, die sind ja damals geprägt worden. Ne? In meiner Wahrnehmung sind diese Art von Agenturen, also diese Rockstar-Agenturen, sehr stark auf die Köpfe, auf die Partner fokussiert gewesen und sehr stark auf wenige Leuchtturmkunden. Und wenn die Partner dann weggegangen sind und oder die Kunden weggegangen sind, hast du das Gefühl, da gibt es so eine Art nicht nur ein Brain Drain, sondern im Grunde eine komplette Erosion dieser Werthaltigkeit dieser Agenturen von damals. Mhm. Also erstens, teilst du diese Beobachtung und wenn ja, ist das heute immer noch so?
Das gibt ganz viele Agenturen, auf die das zutrifft, wo dann auch die Halbwertszeit oder die Gesamtlebensdauer so einer Agentur eben auch dann endlich ist. Springer der Kubi hat eigentlich versucht, so diesen Personenkult nicht zu machen. Die haben sehr früh so ein Unit-System erfunden, wo sehr schnell 30, 40, 50 Leute zu einer Agentur gemacht wurden. Und in der Höchstzeit hatten die 7, also Springer und Jacobi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Werbeagentur. Ja. Und da gab es ständig Wechsel und es gab eigentlich ein Betriebssystem. Reinhard Springer hat immer gesagt, also diese Agentur ist so gebaut, dass ein Affe sie führen kann, weil das Betriebssystem so einfach ist. Und das war so. Und deswegen hat die Agentur 20 Jahre lang ein EBIT von 30% verdient und wirklich, weil die Prozesse so cool und stabil waren und weil die Talente da unbedingt hin wollten, das hingekriegt. Und
also, aber Entschuldigung, das Rockstar-Image, ganz nebenbei, diese Läden hießen oder heißen alle nach ihren Gründern, das würde man noch heute, würde man das heute noch machen? Also auch Kemper Trautmann, Springer Jacobi, Jung van Matt.
Das ist doch in der DNA also, eingebrannt. Ja, aber die beiden sind ganz früh zurück, die Heydays, die ganz großen Jahre, die erfolgreichsten Jahre waren, da waren die schon weg.
Okay.
Und ja, man, vielleicht macht man heute das anders, aber auch nicht alle. Also Droger 5 in den USA, auch nochmal David Droger. So. Und da gibt es natürlich auch Agenturen, die heißen dann Razorfish oder irgendwas. Also das gibt beides. Und ich glaube, ich würde keinen Agenturen, die den Namen der Gründer haben, failen früher als die, die den nicht haben. Es gibt in Deutschland Heimat, die hatten nicht den Namen der Gründer. Mhm. Extrem kreativ positionierte, tolle Agentur. Mhm. Ich glaube, es ist in der Tat, es ist ein People's Business. Und wenn eine Agentur es nicht schafft, eine Kultur aufzubauen, die dann irgendwann stärker ist als die Gründer, dann geht sie irgendwann den Bach runter. Das ist so.
Fairer Punkt.
Oder verkauft sich selbst rechtzeitig und hängt sich irgendwo dran.
Also du bist ja ein super Gesprächspartner, nicht nur, weil du klar reflektiert bist, sondern weil du auch dir sehr, wie ich wahrgenommen habe, sehr selbstkritische Fragen stellst. Was mich besonders interessiert und darüber hinaus, du hast in mehreren Welten, Ökosystemen gelebt oder lebst vermutlich immer noch so. Wie war denn das, dieser Wechsel zwischen der Werberwelt und bei so einem großen Corporate wie Audi zu sein?
Ja,
was waren denn da so die Erlebnisse?
Das war also erstmal die Tatsache, da angesprochen zu werden, war für mich so, what, meinen Sie wirklich mich? Der Einstellungsprozess, ich bin letztendlich von Martin Winterkorn damals eingestellt, das war mein letztes Interview. Das Onboarding, das war wirklich so, ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Also völlig andere Welt, ne? Aus einer mittelständischen Bäckerei, Feinbäckerei in so einen Riesenbetrieb. Ich habe am Anfang völlig irritiert, als der Vertriebsvorstand seine Direct Reports zusammen hatte. Ich habe angefangen am Tag, bevor der Werksurlaub losging, das hatte mein damaliger Chef mir so empfohlen. Da wurde da rumgebrüllt und geschrien und ich dachte, wo bist du denn hier gelandet? Und der sagte dann noch, alle mussten hier nochmal irgendwie in eine Duftmarke setzen, das ist so, wir sind hier sehr kompetitiv, aber ist alles fair und jetzt haben sie 3 Wochen Zeit, sich hier einzuarbeiten. Und dann war das eine Mischung aus wirklich echter Bewunderung über das, was in so einem Laden geleistet wird. Also ich habe wirklich tiefen Respekt davor, vor großen Industriekonzernen, die solche komplexen Projekte, die in einem Auto münden, stemmen. Es hat ein bisschen gedauert zu verstehen, wie unterschiedlich die Interessenslagen sind. Ne? Die Designer wollen möglichst schickes Auto, die Einkäufer wollen möglichst billiges Auto, die Techniker wollen möglichst alles drin haben, die Marketingleute wollen für nichts was bezahlen und die Vertriebsleute, also die Interessen gehen gegeneinander. Und daraus dann ein gemeinsames Interesse zu machen und ein Produkt zu bauen, wenn ich anfange es zu planen, dass in 7 Jahren fertig ist und dann nochmal 7 Jahre verkauft werden, das war früher die Logik, irre. Und das habe ich sehr bewundert. Ich habe aber auch für mich dann festgestellt, dass das, was in jedem Konzern so ist, Administration, Absichern der eigenen Position, Politik, und das meine ich gar nicht negativ, sondern nur beschreiben, dass das nicht meine Baustelle war. Trotzdem bin ich für die 2 Jahre unfassbar dankbar, habe da ganz viel gelernt, auch immer noch Kontakt zu vielen Leuten und letztendlich mitgenommen ja auch dann ein Jahr nach Gründung Audi als Kunden, wichtigster Kunde der Agentur immer noch. Und von daher waren das für mich 2 Mega-Jahre.
Von deiner letzten Werbergründung haben wir noch gar nicht gesprochen, von Think. Das war dann direkt nach, erstmal kam Kemper Trautmann.
Genau, Kemper Trautmann war die Gründung danach. André Kemper und ich hatten schon mal ein paar Jahre zusammen bei Spring mit der Kubi gearbeitet, dort auf Mercedes zusammen. Und er hatte die Idee dazu, er hatte den Antrieb dazu, sagte, das muss Kemper Trautmann heißen, das ist ein Aussagesatz, Trautmann Kemper, da will man ein Fragezeichen dahinter stellen. Wie gesagt, sehe ich genauso, also gab es keinen Streit um die Namensreihenfolge. Und wir haben wahnsinnig furios losgelegt. Unser erster Kunde war Mediamarkt. Da haben wir als 7-Mann-Team gegen 300 Leute, DDB, Springer und Jacobi, gegen große Agenturen gewonnen. Unsere erste Kampagne war mit Oliver Pocher und das war die erste, so hat uns das Mediamarkt gesagt, die erste deutsche Werbekampagne, die 6 Wochen lang in jedem deutschen Werbeblock war. Also das größte TV-Budget zu der Zeit.
Gibt es solche Kampagnen heute noch?
Ich glaube, selbst Mediamarkt macht das nicht mehr. Aber das war irre. Wir haben damals, fanden auch einige wahnsinnig arrogant, aber wir haben das eher so, weil wir ja, so glücklich waren, mit so einem Kunden zu starten. Wir haben, das waren irgendwie 15 Filme, die wir mit Olli Pocher gedreht haben, und wir haben Kino gemietet und haben so eine Art Premiere mit diesen Filmen gemacht.
Ja.
Und das hat uns natürlich einen irrsinnigen Start gegeben. Mhm. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber wir haben schnell, André und ich haben schnell gemerkt, wir passen eigentlich nicht zusammen. Wir haben damals uns sehr abgearbeitet an den Schwächen des anderen. Mhm. André wollte unbedingt, dass ich mich mehr fokussiere und nicht, er hat immer gesagt, du gehst noch zu jeder Öffnung von jeder Telefonzelle. Mhm. Die jüngeren Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht mehr, was das ist. und ich habe gesagt, ja, André, du machst immer nur eine Sache und alle Teller, die in der Luft sind, fallen runter.
Mhm.
Und anstatt daraus eine Stärke zu ziehen und zu sagen, okay, da ist einer, der hat alles im Blick und einer, der bohrt dicke Bretter.
Mhm.
Und das zu feiern, haben wir uns eben damit zu sehr beschäftigt, dem anderen die Welt zu erklären.
Mhm.
Wenn wir uns heute sehen, nehmen wir uns in den Arm und sagen, hey, das waren ziemlich geile Jahre und die schwierigen Phasen, die wir hatten, haben wir beide verdrängt. Oder auch verarbeitet, kann man es auch nennen. Und die Agentur ist schnell gewachsen. Wir waren nach 7 Jahren 250 Kolleginnen und Kollegen, tolle Kunden gewonnen. Nach Mediamarkt kam dann sowas wie Ferrero, es kam Henkel, es kam dann Audi und dann später Commerzbank, Rewe, McDonald's, ThyssenKrupp, wirklich große, tolle, bedeutende Marken. Und wir haben dann aber nach 7 Jahren so gemerkt, so André hat immer, als ich ihn kennengelernt habe, gesagt, mein Leben geht so in 7 Jahresabschnitten. Und dann war so die Idee von ihm, lass uns überlegen, ob wir die Agentur nochmal umbauen, andere Leute reinholen oder uns mit einem Network zusammentun. Und dann haben wir so 3 Optionen durchgespielt und die Option dann Karen Heumann und Armin Jochum zu holen und quasi Agentur umzubenennen, war dann unsere Idee, die wir durchgesetzt haben. Die beiden haben dann gesagt, ja, können wir uns vorstellen, aber das geht hier irgendwie nicht, ihr beide Alteigner und wir die Jungen, sondern wir sind genauso alt wie ihr. Wir waren im Vorstand von Jungformat. Entweder ist das so eine Art Neugründung, ihr bringt die Agentur ein, wir alle bringen unseren Namen ein, wir zahlen natürlich was dafür. Haben sie gut verhandelt, finde ich, haben sie gut gemacht. Und dann ist der Name Think daraus geworden. Das steht eben für Trautmann, Heumann, Jochum und Kemper am Anfang. Und wir wussten aber schon früh, dass André das dann auch irgendwann nicht mehr machen wird. Und da wussten wir damals schon aus dem K, wie Kemper wird dann Kollegen. Und heute steht Think eben für Trautmann, Heumann, Jochum und Kollegen.
Und das Unternehmen hast du, oder habt ihr, weiß ich gar nicht, vor ein paar Jahren an
PPP verkauft.
An das große Netzwerk.
Genau. Hatte ich überhaupt keine Lust zu, wollte ich nicht. Bin sehr positiv überrascht über den Prozess, wie das gelaufen ist, über WPP als Organisation. Wir haben Pitches gemeinsam gemacht, die erfolgreich waren. Und das, was die uns so erklärt haben, horizontal zusammenarbeiten, das funktioniert und wirklich gut. Aber das war schon der Zeitpunkt, wo meine Partner eigentlich so auch gemerkt haben, oder wir gemeinsam gemerkt haben, auch die Partnerschaft hat nicht komplett funktioniert. Wir hatten dann noch den Uli Pallas, damals Finanzvorstand von Jungformat, dazugeholt ins Führungsteam. Und die drei haben eben schon mal in einem anderen Kontext zusammengearbeitet. Andere Kultur, andere Entscheidungswege. Und dann haben wir gemeinsam entschieden. Die Idee kam nicht von mir, aber die Entscheidung haben wir natürlich gemeinsam getroffen. Ich ziehe mich so ein bisschen zurück. Und das bin ich bis heute dankbar dafür. Die haben mir dann eben ermöglicht, meinen Unternehmergeist gleich weiter zu führen. Du kannst dann den Sportbereich mitnehmen, hast du ja gegründet, haben wir eh keinen Bock drauf. Und konnte dann eben den Earnout voll mitmachen, aber mich langsam zurückziehen. Bin heute noch Senior Advisor. Macht mir richtig viel Spaß noch, aber eben nicht mehr in der Intensität wie vorher. Und dann eben konnte ich aber quasi ansatzlos noch bevor wir verkauft haben, die nächste Firma gründen.
Genau. Kreativagentur, bevor wir gleich auf deine weiteren Leben zu sprechen kommen. Die Kreativagenturen sind ja, es gab ja mehrere Kaufwellen für Kreativagenturen. Ne? Die erste war nochmal die Networks, die aus meiner mediageprägten Sicht immer so die Kreativagenturen als margenträchtige Beimischung für ihr Gesamtportfolio eingekauft haben. Aber vielleicht ist das...
Funktioniert heute nicht mehr, ist heute andersrum.
Und die nächste Welle waren dann die eher aus der Beratung stammenden, die eher algorithmisch geprägten, rationalen Systemintegratoren, wie manche auch bösartig sie nennen, die dann diese Kreation oder diese kreativen Köpfe brauchten, um eine glaubwürdige Schnittstelle zu Konsumenten und natürlich auch zu Marken irgendwie darzustellen.
Das ist sehr gut beschrieben. Und da gibt es ja neben den Beratungsfirmen, also Accenture ist da ja Vorreiter, die hier Sinna Schrader gekauft haben und was vielleicht noch dichter am Geschäft lag. Und dann Kolle Rebbe. bin mir auch ziemlich sicher, dass die auch Droga5 gekauft haben in den USA, eine der dort führenden Kreativagenturen. Und das ist jetzt noch zu früh zu sagen, hey, das ist voll aufgegangen, aber wir beobachten das alle mit großem Interesse und es ist schon ein interessanter Weg. Ich kann dir nicht sagen, ist das jetzt das Zukunftsmodell? Ich weiß aber, dass alle großen Unternehmensberatungsfirmen Kreativ-Units gründen, sich an Kreativagenturen beteiligen, die Nähe suchen. Und das ist auf jeden Fall ein Zukunftsweg. Was die Branche bisher immer noch nicht richtig gut hingekriegt hat, ist das, was der Gary Vaynerchuk mal auf einer OMR gesagt hat, Team Heart und Team Brain zu einem Team zu machen. Da gibt es immer noch sagen wir mal, datengetriebenen Marketeers oder Agenturen, sagen, die Kreativen, die sind irgendwie Träumer und die Kreativen sagen, die anderen, das sind halt Datenfuzis. Und das würde so laut nie einer sagen, aber es ist so und es strahlen die aus und es gibt immer noch viel zu viel Friktionen, wenn die zusammenarbeiten. Und es gibt aber mittlerweile so geile Beispiele, wenn Kreativität und Daten geil zusammenkommen. Und das ist die Zukunft und die Firmen, die Formel knacken, werden Erfolg haben. Ne? Also ich habe in einem meiner Podcasts den Janis Bandorski gehabt, ist der Gründer von Xletics, so einem OCR, so einem Obstacle Course Race Format. Der hat gesagt, der Marketier der Zukunft ist die Mischung aus einem Märchenerzähler und einem Statistikprofessor. Das fand ich ein mega geiles Bild, weil beides ist wichtig. Ne? Also so eine Kampagne wie Coca-Cola, die gemacht hat, hier, liebe Kunden, wenn ihr unsere Mehrwegsysteme nicht nutzen wollt, dann kauft uns lieber gar nicht. Das kann noch kein Algorithmus sich ausdenken, würde der nicht. Und genauso würde auch ein Algorithmus sich nicht ausdenken, den gefallenen NFL-Engel Colin Kaepernick zu nehmen und zu sagen, geh deinen eigenen Weg, selbst wenn es bedeutet, alles zu verlieren. Ne? Die Marke ist abgeschmiert, Börsenkurs runter und so weiter, bevor dann das große Comeback kam und alle gesagt haben, wie geil ist das bitte, dass Nike hier diese Haltung zeigt. Und diesem Athleten, der ganz klare Agenda hat und da auf seine Karriere verzichtet für den Higher Purpose, das gibt es noch nicht als Algorithmus.
Ja.
Und deswegen glaube ich eben, ist Kreativität und Daten in der Mischung die Zauberformel der Zukunft. Und wer das als erster knackt, der wird Vorsprung haben.
Ich finde das eine super prägnante Zusammenfassung. Die Systeme sind ja immer noch, sagen wir mal, unabhängig voneinander gewachsen in der alten Welt. Und in der neuen Welt schlagen sich im Grunde auch noch die Systeme, die so ihre Herkunft in der rationalen Welt haben, also in der Brain-Welt, wie Gary gesagt haben, und diejenigen, die eher aus der emotionalen Kampagne Brand-Welt kommen, kommen aus der anderen Seite. Und ich glaube, es ist mittlerweile Mehrheitsmeinung, dass das zusammengehört und dass das auch zusammen gedacht werden muss und auch zusammen sogar exekutiert werden muss. Ne? Da gibt es ja auch jetzt ganz neue Gebilde, die das schon praktisch in ihrer 1.0-DNA so eingebaut haben. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Einkäufer dieser Leistung, also die Nutzen dieser Leistung, sich dann auch so ein bisschen schwer tun, sich da zu orientieren, was denn jetzt eigentlich die bessere Lösung für sie ist. Kannst du das teilen?
Ja, das ist, ich kann es vor allen Dingen, diese Pain Points aus der kurzen, aber sehr intensiven Erfahrung als Global CMO einer Automarke teilen. Das ist jetzt ja schon viele, viele Jahre her. Das war zwischen 2002 und 2004, aber auch damals war schon ein Marketing-Chef. Früher hat der Henry Ford gesagt, ne, ich weiß, dass ich die Hälfte meines Werbeetats aus dem Fenster werfe, ich weiß noch nicht, welche Hälfte. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, der Marketier von heute, der sagt, ich weiß, dass ich 90% meines Werbeetats aus dem Fenster werfe, ich weiß noch nicht, aus welchem Fenster. So, es sind zu viele Fenster, es sind zu viele Dinge und es gibt natürlich extrem viele Ansätze, sowas wie Marketing Spend Effectiveness, Modelle zu bauen und zu rechnen, die aber alle noch nicht richtig funktionieren. Und wenn dann irgendein Konkurrent mit einer Mega-Geschichte kommt, dann funktionieren die auch nicht. Und da glaube ich aber, dass die datengetriebenen Digitalagenturen, Performance-Marketeers und so weiter, dass die dort die Beiträge liefern, die uns helfen, diese Modelle immer besser zu machen. Aber die Haupt-Marketing-Entscheider sind natürlich alle oder die meisten noch so meine Generation, die eben das nicht mit der Muttermilch bekommen haben. Da kommen jetzt neue, die das beides können. Aber die Herausforderungen werden immer schwieriger. Also ein Marketingchef heute, wenn der dir sagen soll, okay, warum machst du genau diese Entscheidung jetzt? Warum machst du eine Messe warum gibst du da 20 Millionen aus und warum gibst du die 20 Millionen nicht in ein Loyalty-Programm? Das kann er nicht sagen. Der kann dir das nicht sagen, außer dass er sagt, naja, wir machen das immer schon so.
Das ist natürlich unbefriedigend.
Und den Wertbeitrag, genau, und dann auf der anderen Seite, wenn so Cost-per-Order-Betrachtung von Digitalagenturen genommen werden. Die vergessen häufig, dass Upfront aber 20 Millionen in die Marke über klassische Werbung.
Die Bedarfsdeckung muss irgendwann entstehen.
So, und da sind wir noch, glaube ich, da sind wir noch verbesserungsfähig. Und der Job eines CMO ist wirklich anspruchsvoll. Und ich finde, wie gesagt, diese Mischung aus Märchenonkel und Statistikprofessor ist eine sehr, sehr geile Beschreibung.
Das finde ich auch total, es ist nur selten zu finden und es sind ja auch, sagen wir mal, Fähigkeiten, die fast diametral auseinander liegen. Die, ich glaube auch, diese, was es schwierig macht, das zu gestalten und dieses auch mit dieser Unsicherheit umgehen zu können, dass wir halt jetzt hier Systeme weiterentwickeln müssen, von denen wir eigentlich noch nicht wissen, wie sie fertig aussehen werden. Das ist ja etwas, was man in der Vergangenheit ja auch nicht so richtig gelernt hat. Ne? Früher, also jemand, der so große Budgetentscheidungen treffen muss, der muss ja vor allen Dingen auch im Intern sehr, sehr glaubwürdig und sehr, sehr sicher auftreten. Ich erlebe das gerade bei jüngeren Unternehmen und meistens auch bei Direct-to-Consumer-Unternehmen, die ja auf der einen Seite eine super gute Deterministik haben, um ihre, also vielleicht immer noch die Fenster haben, die sie nicht bestimmen, aber zumindest im Mittel- und Lower-Funnel sehr gut sagen können, wo sie ihre Ziele erreichen, wo nicht so. Die lassen aber auch so eine gewisse Fehlerkultur zu und sagen, okay, wir müssen hier zum Beispiel höher in den Funnel reingeben, um nicht in dieser Sättigungsfalle irgendwie stecken zu bleiben. Wir wissen aber noch nicht, wo wir am Ende unsere Budget dauerhaft platzieren können. Wir wissen nur, dass wir sie deutlich nach Test and Error Prinzipien irgendwie immer weiter verbessern können. Mhm. Sind die auch ein kultureller Unterschied, der auf diesem Weg nach einem besseren Marketing-Media-Setup, den ich auch aushalten können muss?
Absolut. Und ich finde es super, wie du es gerade nochmal zusammengefasst hast. Also wenn ich gehe nochmal in eine OMR-Konferenz zurück, wo ich auf der Bühne saß und mir wahnsinnigen Mini-Shitstorm eingehandelt habe, weil ich es gewagt habe, den CEO von Trivago, erstmal habe ich ihn gelobt, habe gesagt, wow, was für ein geiler unternehmerischer Erfolg, aber ich habe gesagt, ich spüre deine Marke nicht. Du hast hier ganz viel über KPIs geredet, du hast über witzige Werbung geredet und wie er das macht. Kurz vor dir war eine Sprecherin, die hat über eine Reiseblog gesprochen, aus dem eine Plattform geworden ist, die sagt, ich mache Reisen für verliebte Paare.
Die Französin?
Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, wo die gerade steht, aber ich weiß, dass Trivago eben durch die Entwicklung bei Google, glaube ich, ordentlich was auf die Fresse gekriegt hat. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass diese Unicorns und schnell wachsenden digital getriebenen Geschäftsmodelle, dass die schon sich dann irgendwann auch die Frage müssen, was ist die Seele meiner Marke? Ne? Mhm. Also ich finde N26 finde ich ja einen geilen Case. Ich finde die Karte, diese fässt sich geil an. Das ist eine gute UX, das ist ein cooler CEO. Aber die werden sich irgendwann auch die Frage nochmal stellen müssen, wofür stehen wir eigentlich? Wer sind wir?
Ich verstehe das. Ich verstehe auch die mittlerweile. Ich muss auch sagen, ich gehörte auch zu denjenigen, die gesagt haben, oh, diese ganzen Marken-Heinis, die, was ist denn der weibliche Begriff für Heinis? Also diese ganzen Markentypen, die gehen mir total auf den Zeiger, ganz offen gesprochen, weil die es fertig bringen, 90% ihrer Zeit über sehr emotionale Panel of One-Wahrnehmung zu sprechen und sehr stark hypothesenbasiert die Welt sich erklären in ihrer Umgebung. Und in den verbleibenden 10% über die ganze Akzeptanztest, über den ganzen ROI, über die alles, was ich wirklich hart messen können sollte, dann nur sehr oberflächlich drüber hinweggehen. Und dann ist es, glaube ich, das Panel auf die andere Seite geschwappt. Ne? Dann haben die Performance-Marketeers, die in ihrem unteren Funnel halt alles ihren Teil gut darstellen konnten. Aber natürlich, wir wissen natürlich alle, dass es viel, viel in der Kaufentscheidung eines Interessierten viel, viel mehr stattfindet. Und das ist ja auch nicht nur Kommunikation, das sind ja auch Produkteigenschaften, ne? das sind Bewertungen, das wissen wir ja heute alles. Aber das erlebst du doch bestimmt heute auch noch, dass, wir sagen intern immer so ein bisschen, Kunde zahlt nicht für Arbeit. Ne? Und viele haben einfach auch keinen Bock über diese hohe Komplexität, die heute der digitale Zugang zu Endkunden irgendwie darstellt, sich da ordentlich reinzuarbeiten. Weil es viel, viel leichter ist. Ich kann über eine Packung, über eine Platzierung, über ein Sinusmilieu, kann ich quatschen, bis der Arzt kommt. Ja. Aber nicht über Customer Journeys und Attributionsmodelle.
Und da bin ich total bei dir. Und das ist aber ein Thema, was sich jetzt rauswachsen wird. Ne? Mhm. Also wenn du so Typen wie Hannes Stegmann, der Rewe-Marketing-Chef war, der eben schon sehr, sehr digital geprägt war und trotzdem echt einen geilen Blick auch für Marke hatte, solche Leute, der ist jetzt, glaube ich, CEO von Fressnapf geworden, diese Generation von Marketing-Chefs, die vereinigt das schon. Und das wird jetzt die Chance eben sein für die jungen Leute, die nachwachsen, das eben nicht mehr zuzulassen und wirklich dafür zu sorgen, dass Team Brain und Team Heart gut zusammenspielen. Und wir haben ja im Vorgespräch gerade über die Marke Peloton gesprochen. Das ist eben, also aus meiner Sicht, natürlich haben die durch Corona wahnsinnigen Rückenwind gekriegt. Aber die waren schon vorher, die waren unterwegs vorher cool. Und das ist ein Produkt, was in der Wahrnehmung eine Qualität hat wie Apple. Und auf der anderen Seite aber eben auch natürlich den Logiken des Performance-Marketing gehorcht und skaliert ohne Ende.
Das finde ich ein super Beispiel, weil das so auf der Seite der notwendigen Bedingungen halt die Spielregeln des Hardcore gemessenen Marketings irgendwie beherrscht. Darüber hinaus eine exzellente Customer Experience reinbringt, ein super geiles Produkt und natürlich dann auch noch eine Markeninszenierung, eine Kommunikation, die lehrbuchartig gemacht wird. Und es wird auch immer schwer, dann zu rechnen, okay, wie viel davon ist eigentlich die YouTube-Kampagne in der Customer Acquisition Cost und wie viel ist eigentlich das Produkt und die Software und die Experience. So. Aber das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie auch jemand in einem vermeintlich total gesättigten Markt nochmal eine Produktinnovation reinbringt und die haben jetzt irgendwie 2,4 Millionen Kunden, die eine monatliche Subscription für $40 im Monat bezahlt haben und sich eine Hardware gekauft haben, die im Durchschnitt $2,500 gekostet hat. So, spektakulär.
Du musst dir eben angucken, wenn du dir in dem Bereich Spinning mal so die Marken, die vorher so den Leadership hatten, sowas wie SoulCycle, guckst dir an und sagst, boah, geiles Bike, tolle Instructors, super Musik. Und dann kommt Peloton und sagt, das machen wir alles nochmal geiler als SoulCycle, das ist schon die richtige Richtung und dann machen wir es noch digital. Und dann musst du eben sehen, so in den USA eine Spinningstunde kostet $30-40 und hast du das Ding, sitzt da zu Hause, zahlst auch $30-40, aber deine ganze Familie kann drauf sein und du kannst den ganzen Monat dafür machen. Das ist schon auch ein echt schlau gedachtes Produkt und dann aber eben auch zu sagen, okay, wir machen aus diesen Instructors richtige Stars. Ne? Also es gibt ja diese Ellie Love, die ist bei dem NBA All-Star Games ist die Arena-Sprecherin gewesen, macht das auch bei den Brooklyn Nets und die ist so die also für mich die größte wahrnehmbare Frau da bei Peloton und die Instructors sind die Stars. Das ist mega.
Und ganz nebenbei, sie haben natürlich auch aufgrund ihres sehr smarten Geschäftsmodells und mittlerweile auch aufgrund des hervorragenden Aktienkurses auch wirklich ausreichend trockenes Pulver, um sich die Kunden auch wirklich um diese Kunden zu gewinnen, aber um das Produkt auch ständig besser zu machen. Ne? Also die produzieren ja auch jetzt vermutlich nicht unter Kosteneffizienzgesichtspunkten, sondern die produzieren ja ihre Streams das sind ja fast Hollywood-Standards.
Ja, das ist absolut der Aufnahmestandard ist der Hammer. Der Service ist toll, extrem freundliche, wenn die nicht sofort helfen können, entschuldigen sich dreimal und geben dir im Zweifel dann nochmal einen Monat umsonst und eine tolle Klamotte. Ne? Also die
bisschen wie Apple früher. Ne?
Ja.
Für mich hat Apple so ein bisschen Sexappeal verloren, aber als Apple noch richtig geil war und die Leute scharf drauf waren, eine neue Apple-Hardware zu kriegen, und das heute so ein bisschen.
Ich finde Apple immer noch geil und freue mich jetzt schon aufs iPhone 12, aber egal.
Warum nochmal?
Ich liebe das, wie heißt es nochmal, Unboxing, dieses Auspackerlebnis bei Apple.
Gibt es irgendwie einen rationalen Grund?
Wahrscheinlich nicht, ne. Ich benutze das halt seit 30 Jahren und habe mich über jedes Gerät gefreut.
Aus Nostalgie.
Und habe, das eine kleine Randnotiz, habe mit Aktien so viel verdient, dass wahrscheinlich auch noch die Generation meiner Kindeskinder Apple-Produkte kaufen kann und wir die umsonst
haben. Trotzdem noch vor, das ist ein fairer Punkt. Das ist eigentlich schon eine gute Überleitung zu dem Unternehmer und Sportunternehmer Michael Trautmann. Eigentlich haben wir noch zwei große Themenblöcke. Dein Unternehmertum, du bist ja ein umtriebiger Mensch im positivsten Sinne des Wortes und du hast auch ein Herzensprojekt ins Leben gerufen, gemeinsam mit deinem Kollegen Christoph Magnussen, das sich um das Thema New Work dreht. Womit wollen wir anfangen? Mit New Work oder mit
Sportunternehmen? Lass uns mit Sport anfangen. Ist chronologisch beides ähnlich entstanden, aber die Sportthematik war früher schon veranlagt. Ich habe irgendwann mal den Moritz Fürste kennengelernt, 2006, 2006, als der gerade Weltmeister das erste Mal war.
Hamburger Lichtgestalt im Olympiagewinner.
Hockey, damals mit 19 Jahren das erste Mal Weltmeister geworden und dann über einen Freund den vermittelt bekommen, Karriereberatungsgespräch. Und wir beide sehr schnell gemerkt, dass wir irgendwie glauben, dass wir uns gegenseitig gut tun. Und er hat dann bei Kemper Trautmann sein duales Studium gemacht, war der erste Leistungssportler an der HSBA. Wir haben gesagt, wir stellen ihn immer frei. Der hat 100 Länderspieltage pro Jahr. Das erwarten wir von euch auch. Hat die Uni gesagt, okay, wenn ihr das macht, machen wir das auch. Ganz toll hingekriegt. Und da ist er natürlich dann irgendwann gegangen, hat dann Wirtschaftspsychologie noch studiert. Wir sind irgendwie Freunde geworden. Und irgendwie war klar, der kommt irgendwann zurück. Und ein Jahr vor seinen dritten Olympischen Spielen, also Peking und London Gold gewonnen, also vor Rio, sagte er dann, Michael, jetzt ist soweit. Ich würde gerne jetzt ein Jahr vor Rio anfangen, halbtags. Hast du Lust? So, ja. Habe ich Lust. Und dann habe ich ihn gefragt, was soll ich dich denn einstellen? Mhm. Ich sage, ja, weiß auch nicht, ich brauche ja keinen Titel. Wir fangen einfach mal an. Da habe ich gesagt, okay, dann bist du jetzt unser Leiter Sportmarketing. Mhm. Okay. Das haben wir beide unterschätzt. Da wurde er sofort bei Horizont Kopf der Woche. Und dann war natürlich the pressure on us. Und wir haben dann ein paar wirklich tolle Projekte gemacht. Wir haben, also unser Signature-Projekt war, dass wir die Marke der deutschen Olympiamannschaft entwickelt haben, Team Deutschland, komplett Strategie, Positionierung, Design. Das war irre, da bin ich mit nach Rio geflogen und das war Job und ich habe da Interviews mit Funktionären und mit Sportlern gehabt und das war ein richtig tolles Projekt und dann kam eben die Entscheidung, Think zu verkaufen und Karin, Armin, Uli wollten mehr fokussieren, was auch sicher richtig war und gesagt, Sport passt nicht, ist zu jung, ist eine zu kleine Pflanze, nimm's mit. Mhm. Und dann haben Moritz und ich gesagt, oder ich habe dann zu Moritz gesagt, pass auf, wir machen das. Aber wir machen es nicht innerhalb von Think, wir gründen neu. Und dann, das ist, glaube ich, mein werthaltigster Beitrag an der ganzen Geschichte. Ich habe dann gesagt, lass uns mal mit zwei Leuten treffen, die uns helfen können beim Thema Sport, / großen Events. Und das waren Christian Tötzke, der die Cyclassics erfunden hat in Hamburg, der also einer der ganz wirklich wichtigen Mass Participation Event Männer in Deutschland ist, Marathon, Fahrrad, Triathlon, wirklich so ein Veteran, von dem ich irgendwie wusste, dass der auch gerade am Nachdenken ist, was jetzt zu seiner Karriere kam. Der war damals bei Ironman im Board weltweit für Business Development zuständig und Country Manager. Und habe ich gesagt, wir treffen uns mal mit Philipp Westermeier, weil der hat irgendwie mit seinem OMR da so ein Ding hingelegt. Es waren beides tolle Gespräche und Philipp hat gesagt, ich begleite das wohlwollend und ihr könnt immer kommen und fragen, aber Sport ist jetzt nicht ist mein Hobby, aber ist nicht mein Fokus. Und Christian hörte so, was wir vorhatten. Wir hatten schon eben so eine Idee, dass man doch was mit Fitness machen müsste, so ein geiler Sport, da gibt es aber keine Wettkämpfe. Und er grinste uns nur an und sagte, ja, da habe ich auch eine Idee. Was haltet ihr von, wenn wir uns zu dritt selbstständig machen? Und dann haben wir uns angeguckt und dann war das quasi am Tisch entschieden nach 2 Stunden und haben dann im April vor 3 Jahren, 2017, gestartet und haben dann unser erstes Fitness-Competition für jedermann in Hamburg in der Messehalle im November 2017 gemacht. Damals 700 Teilnehmer, 3000 Zuschauer und das geht bei High Rocks, so heißt dieser Sport, den wir da gefunden haben, oder dieser Wettkampf, darum laufen und Fitness zu kombinieren in einen, wenn man so möchte, Fitness-Run. Es sind insgesamt 8 Kilometer, die man läuft, 8 Fitnessübungen und zwar so kombiniert, dass man immer 1 Kilometer läuft, eine Übung macht und am Ende dann eben fertig ist und richtig ausgepowert. Und das Training dazu, Trainingsprogramm dazu entwickelt und sind damit relativ schnell dann auch in die Fläche gegangen, in andere Städte, sogar in die USA. Und tolle Wachstumskurve, ein toller Investor mit Infront, die wirklich im Sport sich auskennen. Und dann kam Corona. Wir hatten ein bisschen Glück, dass unsere Saison fast durch war. Wir hatten 14 Events geplant, mussten nur 3 absagen in L.A., München und Berlin. Und in Berlin wollten wir unsere zweite Weltmeisterschaft machen. Auch das machen wir schon. Und haben jetzt die Corona-Zeit genutzt, das Produkt auch zu virtualisieren. Also es gibt jetzt quasi virtuelle Wettkämpfe auch. Haben wir schon 2 so Wettkampfserien gemacht. Und planen jetzt natürlich unter anderen Vorzeichen, aber nach wie vor im nächsten Jahr, idealerweise ab 12. Dezember in Hamburg mit einer Weltmeisterschaft unter verschärften Auflagen, aber dann ab Januar über 20 Events in 6 Ländern durchzuführen.
Ja. Ihr habt ja auch, so wie ich wahrgenommen habe, Partnerschaften mit großen Marken, ja, aber auch mit regionalen Fitnessstudios, die, genau, dann ihre Member vorbereiten, damit die diese 2x8 Übung dann auch überleben.
Ja, also das Businessmodell ist natürlich auf mehreren Erlösströmen, Teilnehmergebühren, Sponsoren. Da haben wir Unternehmen wie Red Bull, Puma als unser Titelsponsor, Consorsbank, viele weitere. Wir haben über 400 Fitnessstudios als Lizenzpartner, die uns eine Lizenzgebühr dafür zahlen, dass sie Hyrox-Studio sind. Wir haben eine Trainerausbildung und wir verdienen Geld mit Merchandising. Also ganz gutes Modell und auch, glaube ich, so, dass wir damit gut skalieren können. Und na klar, wie alle Eventkonzepte hat uns das zurückgeworfen, aber nicht umgeworfen.
Ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr gerade bei der Virtualisierung, ich habe das einmal mitmachen dürfen. Es macht wirklich viel Spaß, aber ich muss sagen, ich bin am Ende fast gestorben und in den fortfolgenden Tagen auch, weil ich hatte in meinem ganzen Leben, ich hatte schon oft Muskelkater, aber ich hatte noch nie so viel Muskelkater wie nach ich habe fast 2 Stunden gebraucht dafür.
Du hast aber alleine gemacht, ne?
Ja, also,
es gibt ja auch ein Double bei uns. Das wenn ich mich vorher gefragt hätte, hätte ich das machen Double.
Das habe ich zu spät verstanden. Ja.
Ich habe selber erst einmal teilgenommen, letztes Jahr in New York und habe im Double teilgenommen und in meiner Altersklasse dann sogar gewonnen. Ich sage jetzt nicht, wie viele Teilnehmer in meiner Altersklasse waren, aber wir haben uns quasi qualifiziert für die Weltmeisterschaft.
Oh, Glückwunsch.
Das möchte ich auch gerne mitmachen.
Ja, ist das nicht eine Gnade, wenn man irgendwie auf die 50 zugeht und trotzdem noch halbwegs gesund ist, dass man so einen Quatsch noch machen kann? Schon hat man die Chance, dass man in den Altersklassen
ist echt toll.
Nie vergönnt gewesen.
Wir sehen eine Begeisterung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also es ist wirklich eine Community, die da entstanden ist, die jetzt auch durch die Corona-Zeit uns wirklich die Treue hält. Irre.
Ja.
Mega Spaß.
Ja, großartig. Ja. Also ganz viel Daumen drücken.
Danke.
Viel Erfolg. So, jetzt dein Herzensprojekt. Der Podcast. Also eigentlich ist ja kein Podcast, das sollte ja eigentlich ein Buch werden.
Ne? Ja, sollte immer noch ein Buch werden. Podcast als Mittel zum Zweck. Und dann haben wir aber gemerkt, der Podcast ist eigentlich das auch bessere Medium. Entstanden ist die Idee bei mir aus einer Beschäftigung damit, also als Vorbereitung dafür, ein neues Office für Think zu suchen. Da habe ich vor 6, 7, 8 Jahren mit angefangen. Immer mehr in das Thema eingetaucht, dann irgendwann gemerkt, okay, da gibt es so ein Wort New Work, das scheint irgendwie heiß zu sein. Und dann vor 3,5 Jahren, als wir umgezogen waren, als ich wirklich auch tief im Thema drin war, mich mit so Sachen beschäftigt habe, Building 20, das ist ein Gebäude am MIT gewesen, was so als das erste Coworking Space galt, ist im Zweiten Weltkrieg schnell hochgezogen worden. Da saßen erst Raketenwissenschaftler, als der Krieg zu Ende war, war das Gebäude leer. Und dann haben alle Fakultäten so ihre Überkapazitäten da reingepackt. War so ein bunt gemischtes Haus. Keiner wollte da sitzen, weil es so billig gebaut war. Und dann hat die Uni-Leitung eine weise Entscheidung getroffen und hat gesagt, ihr könnt das verändern, wie ihr wollt. Ihr könnt da Wände einreißen, Decken einreißen, euch Sofas hinstellen und Mate-Tee-Kühlschränke. Und dann sind da, die Bose Corporation ist da entstanden. Hacking, Computer-Hacking wurde da erfunden. Ganz viel Innovation, weil eben die Menschen quasi über ihre Fakultäten hinweg miteinander sich über den Flur gerannt sind, begegnet haben und kollaborativ gearbeitet haben. Da sind dann jahrzehntelang Leute hingefahren und haben das erforscht. Gibt es nicht mehr, ist abgerissen worden, aber das ist so die Blaupause gewesen. Und als ich diese Studie gelesen habe, habe ich gesagt, wow, das scheint irgendwie ein Trend. Dann ging WeWork los und dann habe ich Christoph Magnussen, mit dem ich den Podcast zusammen mache, der hat mich damals beraten oder uns Think beim Thema Cloud Computing und er wollte irgendwie Rat von mir, Positionierung seiner Firma und ich habe gesagt, komm, dann lass uns doch mal zusammen ein bisschen sabbeln und ich helfe dir dabei und du hilfst mir beim Thema, wie könnte so ein Workbuch aussehen und dann ist dann das gemeinsame Projekt Podcast auf einer Reise nach New York entstanden und wir haben am 1. Mai 2017, also am Tag der Arbeit, unsere erste Folge gemacht, der erste Gast, die erste Aufnahme war Philipp Westermeier und der erste ausgestrahlte Podcast war Thea Töpfer, genau, von Facelift. Und dazwischen jetzt unfassbare Menschen, die 50 Ironmans in 50 Tagen hintereinander gemacht haben, 16-jähriges Mädchen, was um die Welt gesegelt ist, der Atemguru Wim Hof, der Erfinder von New Work, Fridtjof Bergmann, der Otto-Chef, ganz viele tolle Frauen, Unternehmerinnen, Verena Pauster hatten wir, werden wir auch nochmal haben bald, 2 Frauen bei Unilever, die Vice Presidents sind, sich aber einen Job teilen im Jobsharing. Unglaubliche Begegnungen auf 3 Kontinenten und wir haben jetzt 230 Folgen und haben immer noch Bock.
Welche Rolle spielt das, dass also diese Wissensgewinnung und das Podcasten in deinem Portfolio, also in deinem Aufmerksamkeitsspektrum?
Ja, also immer mehr. Weil natürlich jetzt meine Rolle, das habe ich bei nochmal wichtig, um HYROX richtig einzuordnen, also Christian Tötzke und Moritz Fürste sind die beiden, die das operativ führen als Geschäftsführer. Wir sind drei gleich gewichtige Gesellschafter und ich habe da eine Rolle Chairman. Ich bin natürlich mit, fasse da mit an bei den Wettbewerben, baue da mit auf, fotografiere, jeder macht alles so ungefähr. Aber ich bin da einen Tag pro Woche und bei Think auch noch einen Tag pro Woche. Und in den anderen drei Tagen mache ich nicht nur Podcasts, sondern mache viel Beratung. Und in diese ganzen Beratungsmandate fließt das rein und auch in Überlegungen für weitere unternehmerische Tätigkeiten fließt das rein. Also bei Think wartet jetzt keiner darauf, dass ich jetzt denen erkläre, wie sie die Firma machen sollen. Das wäre auch Quatsch. Die führen die Firma und alles ist gut. Aber es ist eher so, dass daraus bei mir auch der Wunsch entstanden ist, dann noch vielleicht nochmal was zu gründen.
Ja, okay. Hast du schon Projekte, über die du sprechen kannst? Oder
ja, ich kann da schon ein bisschen was zu sagen. Also worüber ich gerade mit Partnern nachdenke, ist die, das, was auf uns zukommt beim Thema New Work, ist ja nur erahnbar. Ne? Also ob das jetzt die Auswirkung von lernenden Maschinen, von Robotik, von Blockchain, von Technologiesprüngen, die wir noch alle gar nicht durchgeholt haben. Immer mehr Belastung, immer mehr Geschwindigkeit. Wir glauben, das ist unsere These, dass wir als Menschen darauf nicht vorbereitet sind, weder in der Schule noch im Berufsleben. Und man so ein Setup von Master Skills eigentlich braucht, die einem helfen, sich darauf vorzubereiten. Das fängt an mit dem Thema Bewegung, Ernährung, Schlaf, sowas wie Meditation, Achtsamkeit, Kommunikation, wie hört man richtig zu, wie präsentiert man richtig, wie organisiert man sich selber, wie setzt man Prioritäten, wie entwickelt man so einen persönlichen Leitstern, also ganz, ganz viele Sachen und wir sagen nicht, jeder muss alles können, aber je mehr man davon kann, desto besser ist man wahrscheinlich neben seinen fachlichen Skills, die man braucht. Früher hat man das, glaube ich, überfachliche Skills genannt, die wir meinen. Und da sind wir gerade dabei, so eine Learning Journey Plattform, vielleicht irgendwann auch mal was Digitales draus zu entwickeln. Und da sehe ich ganz tolle Ansätze auch. Da gibt es so eine Ariana Huffington, die mit Thrive so eine Plattform hat. Es gibt mit Mind Valley ein Asperger Syndrom-Menschen, der das vor 15 Jahren in den USA angefangen hat, 5 Millionen Leute da in seinen Kursen hat. Da gibt es vieles schon, aber es gibt auch 8 Milliarden Menschen, die das brauchen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, freue ich mich eigentlich im Moment über jedes Geschäftsmodell, was ich in diesem Space so sehe, weil ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg.
Ich habe dich als sehr, sehr, sehr umtriebigen, aber auch als neugierigen und unternehmungslustigen Menschen kennengelernt. Und meine Standardabschlussfrage ist immer so, wie hältst du dein Wissen frisch? Die habe ich mir gesagt, das ist eigentlich eine Frage, die ich mir schenken kann, weil offensichtlich, du bist ja sehr transparent, wie du Wissen generierst und also, die hören ja mehrere tausend Menschen dabei zu, wie du dein Wissen frisch hältst, aber vermutlich gibt es noch viel mehr als nur das, was man sieht. Ne? Aber wie hält Michael Trautmann sein Wissen frisch?
Ich habe in der Tat, also ich habe sehr viel früher durch Reisen, also ich bin mehrere Jahre hintereinander im Silicon Valley, 1-2 Wochen pro Jahr gewesen, viele Unternehmer getroffen, Unis besucht, also immer Wissen versucht, an der Quelle aufzusaugen. Corona hat mir gezeigt, dass man nicht reisen braucht so viel, also ich will auch in Zukunft deutlich weniger reisen, bin extrem affin selber für Podcasts, also für mich ist der OMR-Podcast von Philipp eine wirkliche Inspirationsquelle geworden. Inklusive der Folge mit Sven Schmidt, dessen Meinung ich nicht immer teile, aber über dessen Meinung ich mich immer freue, weil sie immer sehr klar und explizit formuliert ist. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, das anzuhören. Ich höre gerne bei dir rein. Ich habe amerikanische Formate, die ich toll finde. Ob das jetzt Tim Ferriss ist oder von der New York Times Sachen sind. Und ich lerne interessanterweise am besten übers Hören. Das war mir früher nicht bewusst. Ich habe früher sehr viel gelesen und merke aber, dass Podcast nicht nur ein Medium ist, was mir als Podcast-Host und auch als Podcast-Gast Spaß macht, sondern vor allen Dingen auch als Konsument.
Momentan sind wir in der ganz eventfreien Zeit, leider. Gab es in der Vor-Corona-Zeit irgendwelche internationalen Events, wo du besonders gerne hingegangen bist? Mhm. Also ich glaube, OMR fanden wir alle toll.
Mega, genau. Ich war natürlich häufiger in Cannes, bei den Cannes Lions, die sich auch wirklich zu einem wirklich tollen Format entwickelt haben, wo man extrem viel mitnehmen konnte, lernen konnte. Ich war in Lissabon bei der, wie heißt sie noch?
Beim Web Summit.
Web Summit. Und da gibt es aber so ein, ich weiß nicht, ob man es Zeitveranstaltung nennen darf, ist eigentlich wahrscheinlich ein bisschen despektierlich. House of Beautiful Business von Tim Leberecht. Sensationelle Veranstaltung. Und ich mag eigentlich so kleine, intime Formate noch lieber. Google, Facebook haben da einige tolle Formate gehabt. Also Google Zeitgeist, das ist schon viele Jahre her, dass ich da mal eingeladen war. Das fand ich fantastisch in London. Also es steht noch einiges auf dem Plan, was ich gerne machen möchte. Ich möchte unbedingt auch mal Burning Man machen, wenn jetzt alle sagen, Gähn, haben wir schon tausendmal gemacht. Da möchte ich aber mal gerne hin, finde ich irgendwie toll.
Wir sind jetzt auch in der Zielgruppe, ne?
Ist das so?
Ja, gehen da nur alte Hippies hin? Alte, wohlhabende Werber.
Okay, gut. Aber ich versuche auch zunehmend mehr Sachen zu suchen, die aus der Komfortzone raus. Ich habe jetzt zum Beispiel, gucke auch gerade so, was ich so, worauf ich noch so Bock habe zu lernen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade plane, es gibt so ein Seminar bei Lego. Es gibt so Lego Business Kits, wo man quasi mit erwachsenen Menschen mit Legosteinen Workshops macht, um Unternehmensprobleme zu machen. So, das ist ein bisschen, würde ich mal sagen, so ein bisschen Design Thinking ab Format. Da habe ich jetzt total Bock, mal so einen 3-Tages-Kurs zu machen. So,
Komfortzone verlassen ist, glaube ich, ein guter Stichwort.
Macht mir Spaß, ja.
Das großartig. Wir haben beide eine EO-Historie. Hast du an den Universities, also EO ist so ein, also wir nennen es immer liebevoll Unternehmer-Selbsthilfegruppe, hast du an den Universities?
Universities nicht, aber ich habe diese Unlimited mitgemacht und da war das Beeindruckendste für mich in Tel Aviv. Das war wirklich großartig. Ich mache jetzt gerade ein Jahr Pause nach 6 Jahren und kann aber sagen, dass das für mich eine extrem prägende Phase war und ich werde auf jeden Fall auch wieder zurückkommen. Bei uns im Forum gab es einfach Gründe, warum ich da jetzt rausgegangen bin. Und das bleibt ja confidential, wie wir wissen. Das ist ja eines der großen Gesetze, aber ganz in Frieden und Liebe. Und ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, sofort in das nächste Forum zu gehen. Also für die es nicht kennen, das Forum ist so die kleinste Organisationseinheit, da trifft man sich 10-mal im Jahr plus einmal 3 Tage auf der Wiese ich will jetzt einfach mal ein Jahr lang durchatmen und dann mir ein neues Forum suchen.
Genau. Ja, großartig. Und ich muss mal sagen, dass, was ich besonders finde, ist, dass die Foren nicht, das sind bunte Branchen. Ne? Da treffen sich nicht nur irgendwie Digital- und Media-Marketing-Handel, sondern da treffen sich Unternehmer von unterschiedlichen Branchen. Und das ist auch deutlich, deutlich außerhalb der Komfortzone.
Absolut.
Diese Art von Lernen.
Ich glaube, dass mir EO extrem auf diesem Weg geholfen hat, den ich wahrscheinlich schon immer irgendwie implizit in mir hatte, aber EO hat das beschleunigt, auch viel offener mit den eigenen Fuck-ups, Schwächen, Unzulänglichkeiten umzugehen, weil wir da eben einmal im Monat sehen, wir alle haben das und Unternehmer, die extrem erfolgreich sind, die nicht mehr arbeiten müssten, jeder hat sein, ne, unter jedem Dach ein Ach, jeder hat seine Themen und das verbindet und das macht einen souveräner im Umgang mit den eigenen Schwächen.
Großartig, das macht uns auf jeden Fall besser. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe schon wieder was gelernt. Richtig viel gelernt aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Das wünsche ich dir auch.
Für dich, Dankeschön.
Auch für deinen Podcast.
Dankeschön.
Tolles Format.
Ja, Dankeschön.
Danke für die Ehre.
Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die Fortsetzung.
Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Alarm, der gleich kommt. Ne?
Der angekündigt und ist nicht gekommen.
Ist nicht gekommen.
Schade. Also
wir sitzen hier im Schallschutzbunker. Ja. Also.
Aber noch einen guten Tag.
Du auch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.